Moin und herzlich willkommen zu einer weiteren Folge des Search Effect Podcasts, deinem Podcast rund um die Suchmaschinenoptimierung. Wie üblich mit mir Jonas Tietgen und mir gegenüber der Yannick Schubert. Moin.
Der Yannick Schubert. Moin, hallo.
Ja, wir müssen ja mal ein kleines bisschen Abwechslung reinbringen, meine lieben Damen und Herren. Wir haben ein fantastisches Thema dabei, wie üblich. Boah, ich klinge schon, als würde ich so eine Stefan Raab-Promo machen hier. Total überzogen.
Du gewinnst heute nicht den SEO-Preis.
Wir haben nämlich ein Thema dabei, das wir in zwei Folgen splitten werden. Und heute ist Teil 1, logischerweise. Wir wollen nämlich sprechen über verschiedene SEO-Taktiken, die eher in einem fortgeschrittenen oder Profibereich sogar sind, mit denen du deine Rankings verbessern kannst. Wir werden mal gucken, wie viele wir haben. Wir haben uns jetzt so 5, 6 aufgeschrieben. In dieser Folge werden wir wahrscheinlich über die ersten 2, 3 reden. Wir sind da ja gern mal ein bisschen ausschweifend und gehen in die Tiefe. Deswegen schauen wir mal, wie viele wir schaffen, ohne hier 2 Stunden aufzunehmen. Und ich würde sagen, wir steigen einfach direkt ein mit Thema Nummer 1, nämlich eine fortgeschrittene SEO-Taktik ist für uns in unseren Augen definitiv gar nicht mal direkt SEO, sondern SEO zu verknüpfen mit weiteren Disziplinen, die indirekten Einfluss haben auf SEO oder dann auch auf den Erfolg deines SEO. Und was wir damit meinen, ist, dass Sachen wie CROW, also Conversion Rate Optimization, Dinge wie User Experience, alle Einfluss haben auf deinen SEO-Erfolg. Entweder auf die Art, dass sie dir indirekt bei deinen Rankings helfen können, oder dass sie dir dabei helfen, die Leute, die dann auf deine Seite kommen, zu Kunden zu machen. Und das ist ja unser Ziel am Ende. Und da wollen wir mal ein bisschen reden, weil es gibt da ja sehr, sehr viele Disziplinen. Ich würde jetzt einfach mal ein paar reinwerfen. Wir haben CROW, wir haben ein Verständnis für User Experience, was dann auch wieder mit Webdesign zusammenhängt. Wir können da aber auch definitiv Social Media Marketing mit reinwerfen und PPC Marketing, weil es ja am Ende alles zusammenhängt. Wollen wir mal ein bisschen aufschlüsseln, wie diese einzelnen Disziplinen damit zusammenhängen? Ich denke, das macht am meisten Sinn, oder?
Ja, ich würde zum Beispiel direkt, sollen wir direkt über CROW ein bisschen reden? Das bietet sich ja an. Also das, du hast es schon richtig gesagt, ne? Also es gibt vieles, was indirekt direkten Einfluss hat. Ich würde zum Beispiel sagen, CROW hat schon einen direkten Einfluss, nicht indirekt wie zum Beispiel Social Media, über die wir noch gleich sprechen. Und CROW ist, finde ich, nicht nur mittlerweile, sondern eigentlich seit jeher, wenn man es richtig angegangen ist, eigentlich schon fast für mich ein Teilbereich vom SEO. Also viele SEOs sollten auf jeden Fall die Grundzüge des Conversion Rate Optimierungsprozesses wissen und sollten sich damit auf jeden Fall beschäftigen, damit man weiß, okay, mit welchen Maßnahmen oder mit welchen Strategien. Wenn es jetzt an die einzelnen Taktiken geht, okay, da gibt's die CROW-Leute, ne, die ganz genau wissen, wie man was vorantreibt, aber mindestens sollte man wissen, welche Strategien da wichtig sind und was da generell damit zusammenhängt. Du wolltest was sagen dazu?
Ja, genau, um einfach kurz die Hörer abzuholen, die nicht ganz genau wissen, was wir damit meinen. Also du hast es ja gesagt, CROW, CRO steht für Conversion Rate Optimization, was im Prinzip bedeutet im Praxissinne, dass es verschiedene Möglichkeiten gibt, auf der Website dafür zu sorgen, dass du mehr Conversions hast. Das können Experimente sein, wie verschiedene Texte auf Buttons, das können größere Umstellungen auf der Website sein, wie wir haben das Produktbild in einem Shop auf der linken Seite oder auf der rechten Seite oder wir bauen die Features mit ein vor dem Kaufen-Button oder auf einer klassischen Kursseite. Wir haben neben dem Preis Kundentestimonials drin. Das sind so kleine einzelne Sachen, die man da machen kann. Wie Yannick schon sagt, das ist natürlich am Ende kein direkter Einfluss irgendwie auf ein Ranking. Also nur weil du jetzt mehr Conversions auf deiner Seite hast, die sieht ja Google nicht und sagt dann, ach cool, wir ranken die Seite besser. Aber es sorgt natürlich dafür, dass unsere ganzen SEO-Maßnahmen, unser ganzes Budget, das wir da und die Zeit, die wir investieren, dass es einen größeren Effekt hat. Weil da sind wir wieder bei dieser Kleinigkeit. Man kann kleine Dinge ändern und wenig Prozent Änderung bringt am Ende viel, wenn man das in vielen Bereichen macht. Wenn du da ein bisschen optimierst, da ein bisschen optimierst und wenn du 10.000 Leute auf deine Seite ziehst und du machst mit verschiedenen Strategien der Conversion Rate Optimierung ein Upgrade von 2% auf deine Conversions. 2% bei 10.000 Leuten, die auf die Seite kommen, lohnen sich. Wenn du natürlich nur 50 Leute auf der Seite hast, ist jetzt nicht so ein Riesenunterschied. Insbesondere, wenn du viel Traffic hast, gerade auch bei Online-Shops, lohnt es sich sehr, sehr, sehr zu investieren in jemanden, der sich entweder gut auskennt mit Conversion Rate Optimization oder man bildet sich selber weiter. Ich meine, heutzutage kannst du ja alles lernen mit dem Internet.
Auf jeden Fall. Also ich meine, du hast jetzt zum Beispiel, wenn wir jetzt mal die Kategorie-Seiten nehmen aus dem Online-Shop, weil du hast ja gerade angesprochen, dann wären zum Beispiel so ein paar typische Maßnahmen, die man da macht, ist den Aufbau der Kategorie zu optimieren. Also das heißt zum Beispiel, ich habe eine Sidebar-Navigation, also eine Filternavigation. Man kennt es meistens am Desktop links, an den Mobilgeräten ist es was über der Kategorie ist, wo man beispielsweise aufklappen kann, dass man die Kategorie nochmal filtern kann, eine Filternavigation verfeinern kann, die Suche, was dazu führen kann, dass durchaus die Conversions steigen. Conversions im Sinne von, okay, die Leute suchen sich dann das jeweilige Produkt aus, das sie eigentlich haben wollen, und man ermöglicht ihnen das leichter zu finden. Das wären zum Beispiel so typische kleinere Crow-Maßnahmen, die auch mit dem SEO zusammenhängen, weil sie wiederum dafür sorgen, dass auch die Rankings teilweise steigen können, weil die User Experience besser wird, weil eben die Leute nicht gleich wieder abspringen, weil sie sagen, ist doch gar nicht, was ich will. Und so kannst du zum Beispiel auch auf Kategorieseiten mal experimentieren, um da gleich direkt vielleicht Bewertungen anzuzeigen oder anzeigen zu lassen. Müssen nicht einzelne Bewertungen sein, es kann auch nur so ein allgemeiner Bewertungsscore sein, zum Beispiel von Trusted Shops oder so oder Trustpilot, ne, dass du da irgendwo im Content unten noch Richtung Footer vielleicht noch so einen Sternebereich hast, wo die Sterne angezeigt werden. Das sind so Sachen, die musste man mal testen, die kann man testen, und das fällt eigentlich offiziell dann auch ins Crow rein, hat aber wiederum direkte Auswirkungen auf die SEO-Performance haben. Im Endeffekt, dass gute User-Signals an Google gesendet werden und dementsprechend dann auch ein Ranking-Push langfristig stattfindet. Ne? Und das sind so einfache Sachen, die man dann umsetzen kann, wenn es so Richtung Crow geht beispielsweise.
Ja, und wir könnten sogar sagen, bei dem Beispiel kann man so weit gehen, dass man auch wirklich einen komplett direkten Einfluss auf SEO hat, indem man bei dieser Optimierung merkt, okay, wir sollten vielleicht nochmal eine Unterkategorie aufbauen für die wir haben. Und dann hat es natürlich eine direkte Auswirkung, weil wir dann neue URLs haben, auch bei deinen Filtern möglicherweise, klar. Somit sind es einfach eng verknüpfte Disziplinen, SEO und Crow. Und das Gleiche gilt natürlich auch für UX, User Experience, die Nutzererfahrung auf einer Website. Ist seit irgendwie 2 Jahren in aller Munde bei den SEOs, so, oh, Nutzererfahrung ist voll wichtig, wo Yannick und ich uns immer in den Kopf fassen und so denken, ja, ist es seit 10 Jahren, also ist jetzt ja nicht so, dass da irgendwie was Neues passiert ist, aber Googles PR-Abteilung, sage ich mal, kommuniziert mehr, dass Nutzererfahrung wichtig ist, und durch die Klage, die da in Amerika läuft, haben wir ja auch durch Dokumente, die veröffentlicht wurden und eigentlich nicht nach außen kommen sollten, mehr und mehr gesehen, wie sehr der Einfluss wirklich ist von Sachen wie Verweildauer, Navigation auf der Seite, wie weit klickt man sich durch eine Seite durch, wie schnell springt man zurück in die Suchergebnisse und solchen Dingen. Und ich würde da mal sagen, User Experience ist jetzt ja nicht so eine Disziplin direkt. Ich würde das einfach mal unter Webdesign deckeln, weil User Experience gehört für mich viel zum Design dazu, nicht nur zum Design, aber Webdesign selber ist ja auch Struktur. Und genau das ist, was eben auch wichtig ist, dass du eine ordentliche Struktur auf deiner Seite hast in Form von, du musst den Nutzer führen. Und da kombinieren wir dann wieder diese ganzen SEO-Sachen, über die wir reden, nämlich diesen Search-Intent zum Beispiel, in welchem Zustand ist der Nutzer, was sucht dieser Nutzer. Genau. Und der kommt jetzt auf unsere Seite, und wie können wir diesen Search-Intent nicht nur mit Worten oder Bildern oder Videos erfüllen, um eine Info zu vermitteln, sondern wie können wir diese Person auf der Seite, im Prinzip, wie können wir der so ein schönes Sofa hier gestalten, dass sie sich da richtig wohlfühlt? Das ist im Prinzip mein Ziel immer mit einer Website, deshalb ist mir auch Design immer wichtig. Meine Seiten sind immer alle, egal was das für kleine Nischenseiten sind, die haben immer alle, ich würde mal einfach behaupten, ein ordentliches, gutes Design, das auch sehr starken Fokus auf die Nutzererfahrung setzt. Und wir wollen den Nutzer führen. Wir wollen nicht, dass der Nutzer suchen muss. Vor allen Dingen nicht, wenn wir über SEO unsere Leute auf die Seite ziehen. Die wollen nicht auf eine Seite kommen und dann ihre Lösung suchen. Die wollen die Lösung direkt finden und wissen, was mache ich als nächstes. Und das sind Sachen, die auch wieder indirekten Einfluss haben über diese Nutzersignale wie Verweildauer, weniger Leute, die direkt von deiner Seite, nachdem sie aus den Google-Suchergebnissen kamen, zurück in die Suchergebnisse gehen. Aber sie haben eben auch wieder Einfluss auf den Umsatz und damit auf unseren SEO-Erfolg.
Voll, voll. Also im Endeffekt SEO, Crow und UX sind wirklich so 3 Sachen oder 3 Disziplinen, die sehr eng miteinander verknüpft werden sollten heutzutage. Und du hast ja gesagt, klare Struktur, ne? Also die Struktur, nicht nur das Design an sich, sondern auch alleine der hierarchische Aufbau einer Seite oder einer kompletten Website, einer kompletten Domain, ist ja unheimlich wichtig, um auch bei den Leuten innerlich, unterbewusst ein gutes Gefühl zu erzeugen. Du kennst es vielleicht selber, wenn du auf eine Seite gehst, du wolltest dich irgendwie informieren über einen bestimmten Anbieter aus irgendeiner bestimmten Branche, du kommst auf so eine Seite, eine Landingpage, und die ist extrem konfus strukturiert. Du weißt gar nicht so richtig, da ist kein roter Faden erkennbar, was bietet der jetzt eigentlich an und was ist denn da alles ein Bestandteil, wie läuft das dann ab, eine Zusammenarbeit, und du denkst dir, hä? Und du merkst es selber, wie du unruhig wirst, weil du eigentlich nicht so wirklich überblicken kannst, was der jetzt letztendlich anbietet. Was ist denn jetzt letztendlich das, was er mir bringt, wenn ich ihn beauftrage? Und das sollte auf jeden Fall zum Beispiel als Dienstleister direkt schon aus deiner Leistungsseite oder Dienst oder ja aus der Startseite beispielsweise auch direkt klar werden. Man soll sich direkt aufgehoben fühlen. Das erzeugt unterbewusst wiederum ein gutes Gefühl und sorgt dafür, dass derjenige auch eher dann eine Conversion tätigt, beispielsweise das Kontaktformular ausfüllt, dich anruft oder in ein paar Tagen nochmal auf deine Seite gezielt geht, um dann zu sagen, ja komm, jetzt buche ich da was. Und das ist ja nicht SEO, aber läuft wieder ins SEO rein, weil auch im SEO wollen wir, dass die Leute sich sehr, sehr gut aufgehoben fühlen, eine klare Struktur vorfinden und dementsprechend direkt das finden, was sie eigentlich gesucht haben, die Infos, die sie unbedingt benötigen.
Genau, wir können da, wenn wir über die Praxis reden, einfach mal so Kleinigkeiten reinwerfen. Das geht los bei bekannten Sachen, die man gelernt hat über verschiedene Websites hinweg. Wo befindet sich ein Element zum Beispiel? Das Logo befindet sich bei den meisten Websites oben links, und wenn ich da draufklicke, komme ich auf die Startseite. Das ist eine ganz offensichtliche Sache, wenn man auf eine Website geht. Aber das ist auch etwas, von dem man nicht abweichen sollte in den meisten Fällen, ne? Es gibt immer Gründe für disruptives Design und sowas, klar. Aber es gibt einfach antrainierte Verhaltensweisen, die man im Internet hat. Und die sollte man auf der eigenen Website dann auch für die eigenen Seitenbesucher umsetzen. Wenn wir da in eine schöne Anekdote reingehen wollen, die auch wieder ein paar Sachen verknüpft, zum Beispiel die Filterseiten anspricht, die du auch gerade eben im letzten Thema angesprochen hast. Ich habe letztens an einer neuen Winterjacke gesucht, beziehungsweise eine sportliche draußen Herbst-Winterjacke, so eine Mischung, und war auf drei verschiedenen Anbieterseiten gleichzeitig, weil man das ja so macht. Und ich habe nur bei einer Seite, und das war, glaube ich, VD am Ende, der Online-Shop von VD, die Möglichkeit gehabt zu filtern. Auf der Kategorieseite Herren, Jacken konnte ich filtern nach Jahreszeit. Und das konnte ich bei den anderen zwei Shops nicht. Ich weiß nicht mehr, welche das waren. Das hat mich einfach dazu gebracht, dass ich gar nicht auf die Qualität weiter der Produkte irgendwie geguckt habe oder sowas oder Farben oder Größen. Nee, ja. Ich konnte dort filtern nach dem, was ich will. Und deshalb habe ich ich habe dort am Ende auch bestellt. Und eine zweite Kleinigkeit, die dann auch wieder in die Nutzererfahrung mit reinfällt, war, ich wollte von dieser gefilterten Seite wieder einen Schritt zurück zu allen Jacken. Bei den anderen zwei Shops musste ich dafür ins Menü unter Herren und dort musste ich auf Jacken klicken. Und das war ein Mega-Menü, weil die hatten eben viel. Das heißt, ich musste jedes Mal auf Herren, Dropdown und dann die Jacken suchen. Bei VD hatte ich Breadcrumbs oben drüber, über den Produkten. Das sind so Kleinigkeiten, von denen man sich denkt so, ja, ist ja nicht so wild oder hat ja eh jeder. Erstens, es ist wild und zweitens, nee, hat nicht jeder. Und das sind so Kleinigkeiten, mit denen du dann in meinem Fall dafür gesorgt hast, dass ich bei dir einkaufe und nicht bei den anderen. Weil ich einfach schnell navigieren konnte, ich konnte finden, was ich suche, mit Filtern, mit Breadcrumbs und so weiter. Und das sind alles Sachen in der Nutzererfahrung, die super gerne übersehen werden, weil man sagt, ja, ich habe doch im Menü Herren und da Jacken, findet man doch. Man findet es, aber wie aufwendig ist es? Und ja, es ist vielleicht nicht aufwendig in Form von, brauche eine Stunde dafür, aber es ist aufwendiger, als wenn ich einen Haken setze oder ich klicke auf die Breadcrumbs oberhalb oder sowas, ne?
Definitiv. Und da, Breadcrumbs ist ein gutes Beispiel, wie halt viele Aspekte, also gibt es noch einige weitere, wie viele Aspekte sowohl aus Crow- oder UX-Sicht sehr, sehr sinnig sind oder fast schon essentiell sind, die wiederum auch im SEO essentiell sind für eine gute Performance, weil auch da zum Beispiel bei den Breadcrumbs wieder ein internes Verlinkungselement hast, das Crawling nochmal zusätzlich stärkst. Also wird jetzt keinen brutalen Ranking-Push geben, wenn du jetzt auf einmal dann Breadcrumbs einbindest, aber es sind alles Elemente, die auch das SEO, die SEO-Performance positiv beeinflussen können in Summe. Und da siehst du wiederum, dass viele Teildisziplinen dann doch sehr oft sich überschneiden und miteinander zusammenhängen. Und deswegen sollte man, wenn man gutes SEO macht, nicht nur wirklich reines SEO machen. Das kann man so eigentlich daraus mitnehmen. bevor wir uns da jetzt zu sehr verquatschen, Jonas, ich würde noch die beiden anderen Punkte, die wir zu dem Thema mit hatten, mit den Marketingdisziplinen, nämlich Social und PPC. Ich würde jetzt direkt mal aufs PPC gehen, weil es sehr eng noch mit dem SEO zusammenhängt oder hängen sollte. Da kann ich auch zum Beispiel aus eigener Erfahrung sagen, wenn man die Synergien zwischen SEA, also PPC, Pay-per-Click, also die Google-Anzeigen oder allgemein Paid-Ads, wenn man das relativ eng mit dem Bereich SEO verknüpft, dann lassen sich da sehr, sehr schöne Synergien spinnen und auch wirklich Rückschlüsse auf den jeweiligen anderen Kanal ziehen und übertragen. Und deswegen sollte man definitiv, wenn man anfängt mit SEO oder wenn man jetzt sagt, okay, jetzt gehen wir richtig Gas im SEO, dann sollte man nicht sagen, okay, und jetzt investieren wir einfach weniger in SEO, weil wir machen ja jetzt SEO. Das ist der falsche Umkehrschluss, ne? Was du mit SEO erreichst, ist, dass du weniger abhängig von deinen SEA-Kampagnen bist, von den PPC-Kampagnen. Das heißt also, du schaffst dir einen zusätzlichen beispielsweise Umsatz- oder Traffic-Kanal, der dir zusätzlich eventuell neue Kunden reinspielt, ohne dass du dafür Anzeigen bezahlen musst, also pro Klick bezahlen musst. Wenn du das komplett selber machst, dann ist es sowieso der rentabelste Kanal. Wenn du jemanden hast, der das SEO für dich macht, dann ist es trotzdem noch rentabler als PPC, weil du eben nicht pro Klick den Traffic einkaufst, sondern halt nur den Experten dafür zahlst oder deinen Mitarbeiter dafür bezahlst. Und bei den SEA-Kampagnen ist es so, du hast ja Conversion-Daten, du hast also, okay, wie viel Umsatz kam über diese und jene Kampagne rein? Wie gut ist das Keyword konvertiert, beziehungsweise die komplette Kampagne konvertiert? Kannst das auch auf Keyword-Ebene ausschlüsseln? Ne, ich habe das schon ewig nicht mehr gemacht, ich bin jetzt kein Experte. Aber du hast halt viele Sachen, die du aus den SEA-Kampagnen rausziehen kannst und direkt auf das SEO übertragen kannst. Wie, okay, welche Keywords konvertieren? Warum konvertieren die? Sind die Landingpages gut, die wir für die SEA-Kampagne genutzt haben? Ist die Copy gut, also der Titel und die Description? Ne, wird ja eigentlich wie das normale organische Snippet angezeigt in Google, also auf den SERPs. Das heißt also, du kannst da auch Rückschlüsse ziehen. Ne? Wie funktioniert dieses Paid-Snippet? Funktioniert es gut? Konvertiert es gut? Was konvertiert da gut? Kannst also praktisch deine bezahlten Kampagnen analysieren, um eben Rückschlüsse dann auf die organischen Snippets beispielsweise zu ziehen oder auch auf die organischen Seiten, um dementsprechend halt auch da dein SEO dann zu verbessern auf Basis der SEA-Erfolge. Das ist so der klassische Fall eigentlich. Und deswegen sollte man das definitiv miteinander kombinieren.
Auf jeden Fall. Und gleichzeitig haben wir da ja auch zusätzlich noch den Vorteil, den wir auch haben, wenn wir Social Media Marketing betreiben, egal ob organisch oder bezahlt, nämlich, dass wir einfach nur Traffic auch mal auf eine neue Seite schicken können, um schneller Nutzerdaten an Google zu schicken und auch selber schneller Daten zu bekommen. Und da haben wir auch wieder, wie du sagst, eine indirekte Auswirkung. Wir lernen selber was über diese Seite. Wir lernen, wie konvertiert die, finden sich die Kunden zurecht, sprechen wir die Kunden richtig an und so weiter und so fort. Aber wir haben auch so eine direkte Auswirkung eigentlich, weil Google natürlich Nutzerdaten sammelt und mit in die Bewertung einer Seite reinzieht. Und wenn wir jetzt einen Ratgeber veröffentlichen und der fängt erstmal langsam an zu ranken, nach 6 Wochen hat der erstmal 50 Besucher, nach 6 Monaten war dann mal die ersten 100 oder 1000 da, dann dauert es sehr lange, bis Google weiß, wie diese Seite einzuschätzen ist. Es geht deutlich schneller, wenn man das bewirbt. Ob das jetzt mit PPC ist oder organisch über Social Media oder andere Kanäle, Newsletter, was weiß ich, ist ja erstmal egal. Aufgewärmte Nutzer sind dann natürlich erstmal besser, weil die meistens eher ein positives Bild schon mal von dir haben. Und so kannst du dann auch dafür sorgen, dass Google schneller die Daten sammeln kann, um deine Seite schneller einzustufen. Und da gibt's jetzt keine Daten, die ich irgendwie kenne oder Case Studies, die das direkt zeigen. Es sind immer anekdotische Sachen, immer Stories, die man hört von anderen oder auch die man selber merkt. Also ich zumindest hab's gemerkt, du bestimmt auch, dass wenn du viel Traffic auf eine Seite schickst, die neu ist, dass die schneller rankt. Sie rankt definitiv nicht unbedingt perfekt, also nur weil der Traffic da ist, rankt sie nicht besser, als sie ranken würde, wenn der Traffic nicht da wäre. Google kann nur schneller einstufen, wo sie ranken zügiger soll. Das ist das Ziel dessen, ne?
Es geht einfach zügiger. Du lädst schon mal von Anfang an mehr Traffic drauf, da ist mehr Bewegung dahinter und wir wissen mittlerweile, dass Google so eine Bewegung auch registriert und auch verarbeitet fürs Ranking beziehungsweise für die Performance. Und ein schöner Kanal ist zum Beispiel Social Media, ne? Da hast du eine relativ rege Community, die du da belatschern kannst, mit Content versorgen kannst, wo du dich immer wieder in die Köpfe bringen kannst, genauso wie du es natürlich auch mit den Google, mit den SERPs machen kannst. Du kannst immer wieder präsent sein in den Köpfen deiner Zielgruppe und hast definitiv die Möglichkeit, auch schneller, wie du gesagt hast, bezahlt oder organisch einfach schon mal Bewegung hinter die neue Seite zu bekommen oder auch hinter bestehende Seiten. Ne? Wenn du jetzt nochmal einen Blogbeitrag nimmst, der gut gelaufen ist in der Vergangenheit, wo du weißt, die Leute finden den eigentlich cool, kannst du den nochmal in den Newsletter reinpacken, ne? Wenn das Thema sich anbietet. Du kannst auch nochmal eine kleine Social-Media-Kampagne starten, egal ob bezahlt oder unbezahlt, und kannst dann nochmal einen existierenden Beitrag, der vielleicht schon ein bisschen älter ist, nochmal bewerben sozusagen und dann nochmal zusätzlich ein bisschen Traffic draufjagen. Und da wirst du sehen, plötzlich steigen auch die Klicks wieder, die organischen. Das ist so, bei uns beiden vermutlich nur anekdotisch, ne? Wir haben da jetzt keine größer angelegten Studien dazu gemacht oder Tests. Aber ich muss sagen, aus meiner Erfahrung anekdotisch, ja, funktioniert schon. Habe ich schon das Gefühl immer wieder gehabt, wenn wir das gemacht haben, dass da doch nochmal mehr Bewegung dahinter war.
Ja, und man hört es auch immer wieder von anderen SEOs, in Podcasts von anderen SEOs. Und testen schadet da nicht. Also im Zweifel kriegst du mehr Traffic auf deine Seite. Das ist auch nicht schlimm.
Richtig, richtig. Und ein wichtiger Punkt, was ich noch dazu sagen wollte, ein wichtiger Punkt ist natürlich auch, das ist auch schon wieder fast so ein Bullshit-Bingo-Satz, aber du stellst halt eine Marke her über den Zeitverlauf. Ne? Du machst so ein bisschen Brandbuilding, du wirst als Marke wahrgenommen, Leute kennen dich, Leute haben schon von dir gelesen, haben eventuell schon von dir auf YouTube gehört oder sonst wie, ne? Und das sorgt alles dafür, dass du über den Zeitverlauf immer mehr als Marke wahrgenommen wirst. Also nicht nur als einfach, okay, da gibt's noch eine Webseite, die halt ein bisschen Content erstellt, sondern wirklich, okay, das ist die Marke WP Ninjas, das ist die Marke Stop Looking. Oder uns zum Beispiel als Personenmarke, ne, muss man auch sagen.
Beides oder auf jeden als Fall coole Marken.
Genau. Wir sind auf jeden Fall coole Marken.
Ganz unvoreingenommen können wir das auch sagen.
Nee, aber also was ich damit sagen wollte, es ist ja nicht nur wichtig oder es ist nicht nur relevant, wenn du jetzt einen Online-Shop hast oder Produkte verkaufst über sonst welche Kanäle, dass du da versuchst, eine Marke zu werden, ne, wie beispielsweise Apple oder so, ne, wenn wir jetzt von der Creme de la Creme reden. Aber es ist auch wichtig, als eventuell Solopreneur, Dienstleister, kleine Agentur, wie auch immer, das zu forcieren, als Marke wahrgenommen zu werden, weil Marken haben einen Vertrauensvorschuss, denen wird Expertise zugeschrieben. Ne, das kommt aus der Markenpsychologie oder Marketingpsychologie. Das ist schon, keine Ahnung, 50, 60 Jahre alt. Die ersten Sachen da sind aus den 50ern, 60ern oder sogar noch früher. Und es ist einfach so, dass du Marken einfach indirekt schon unterbewusst, nicht indirekt, aber unterbewusst schon bestimmte Eigenschaften zuschreibst, obwohl du vielleicht gar nicht so tief drin bist, was die Marke wirklich auszeichnet oder wirklich charakterisiert. Aber allein schon diese Bewegung, die hinter einer Marke steckt, ne, verschiedene Kanäle bespielen, sehr präsent sein in der kompletten Online-Welt, ne, das hilft dir auch mehr Erfolg im SEO zu haben, definitiv. Und da werde ich nicht müde, das zu betonen, dass das wirklich etwas ist, was man kontinuierlich vorantreiben sollte.
Wir haben jetzt ja mehrmals darüber geredet, dass es relevant ist, Daten zu bekommen, dass es für Google relevant ist, Daten zu bekommen, aber auch für uns. Und das bringt uns ja ideal zu unserem zweiten, ich nenne sie mal zu unserer zweiten fortgeschrittenen SEO-Taktik. Kann man sehen, wie man möchte, aber ich finde, das ist sehr fortgeschritten, wenn nicht sogar schon im Profibereich, nämlich ja. SEO nicht nur basierend auf Gefühlen zu machen und eigenem Wissen, sondern auch, nicht ausschließlich, aber auch datenbasiert zu machen. Und was wir damit meinen, ist, dass wir so unfassbar viele Daten sammeln können aus verschiedensten Quellen, dass wir das machen sollten. Und wir müssen nicht alle davon uns einsammeln, aber wir sollten uns auf Minimum die wichtigsten beschränken, um Entscheidungen besser treffen zu können. Und ja, ein großer Teil des SEO ist Fingerspitzengefühl, ist Erfahrung, ist Ausprobieren, ist einfach mal springen und gucken, wie tief ist es. Aber man kann auch in vielen Bereichen testen und mit Daten am Ende entscheiden, wo die Wahrscheinlichkeit höher ist, dass es gut funktioniert. Ne? Wir sagen es ja immer, SEO ist ein Spiel der Wahrscheinlichkeiten. Und ich meine, wir können ja mal kurz durchgehen, was wir so für Daten sammeln können, dass wir die einfach einmal zusammenfassen. Die ganz offensichtlichen sind Sachen wie First-Party-Data, also auf unserer Seite die Kombination mit der Search Console. Wir kriegen Impressions für Suchanfragen, für URLs. Wir kriegen Klicks. Wir kriegen direkt auch die Positionen, auf denen wir sind. Wir können mit Tracking-Tools wie Google Analytics, Fathom Analytics, Matomo und so weiter das Verhalten zum Teil auf unserer Seite nachvollziehen von Nutzern. Wo kommen die her? Wie viele kommen? Von welcher Seite gehen sie auf welche Seite? Wir können eine Ebene tiefer gehen und mit Tools wie Crazy Egg oder Clarity von Microsoft, was übrigens kostenlos ist,
Hotjar und so weiter,
Hotjar, Heatmaps aufbauen, Scrollmaps aufbauen, um zu gucken, wo klicken die Leute, wo bewegt sich der Cursor, während die Leute auf unserer Seite sind, wie weit scrollen sie auf unserer Seite nach unten.
Extrem unterschätzt und extrem vernachlässigt, wollte ich hier nur mal kurz einhaken.
Oder auch die Frage, nach wie viel Sekunden springen die Leute ab, nicht im Schnitt, sondern wirklich mal runtergebrochen. Hängt nämlich gerne mal zusammen mit der Dauer, bis das Pop-up aufploppt, in meiner Erfahrung.
Ja, ja,
voll. Wenn die Leute nach 30 Sekunden gehen, gucken wir, ob nicht nach 30 Sekunden vielleicht ein Pop-up aufgeht. Ja. Und das sind so, finde ich, die ganz direkten, offensichtlichen Daten, die wir auf jeden Fall sammeln können. Dazu kommen dann natürlich noch Daten von Conversions, von Umsätzen. Auf welcher URL sind die? Haben die entweder begonnen oder wo wurden sie dann durchgeführt?
Ja.
Das kann im Kleinen bedeuten, auf welcher Seite waren die Leute, als sie sich im nächsten Schritt für mein Newsletter angemeldet haben? Oder auf welcher Kategorieseite waren die Leute, bevor sie Produkt X gekauft haben, was unser Bestseller ist zum Beispiel? Da kann man ja immer tiefer einsteigen. Und wir wollen jetzt gar nicht darauf hinaus, dass du das musst. Du musst nicht so tief einsteigen. Ich würde einfach sagen, geh einen Schritt weiter, als du es bisher machst. Das ist, würde ich sagen, der nächste Schritt. Wenn du jetzt nur mit der Search Console und mit Google Analytics dir Daten anguckst oder einem anderen Tracking-Tool, schau dir doch mal an, ob du nicht mit Heatmaps als nächstes noch arbeitest. Und wenn du noch gar kein Google Analytics hast, dann ist das der nächste Schritt oder Fathom Analytics oder whatever. Ich würde sagen, mach nicht alles auf einmal, weil man muss ja auch mit den Daten arbeiten. Das ist sehr umfassend, sehr schwierig. Man muss da auch erstmal reinkommen. Nicht jeder kann mit Daten gut umgehen. Ich kann dir aber auch verraten, ich war in Mathe in der Schule schrecklich schlecht. Ich habe es gehasst, aber ich liebe solche Daten und kann das auch wiederum gut. Also es hängt nicht zusammen, kann ich schon mal direkt sagen, für alle, die Angst gekriegt haben.
Ja, und vor allem, ne, du kannst auch mit so einfacheren oder kleineren Steps anfangen, wie zum Beispiel noch ein gutes Conversion-Tracking in GA4, also in Google Analytics aufbauen oder in anderen Analytics-Tools, ne? Ja, da gibt's auch Anleitungen dafür, da kann man sich auch mal ein paar YouTube-Videos angucken, das kriegt man mit ein bisschen Hirnschmalz und ein bisschen Zeit kriegt man das theoretisch auch selber hin, dass man sich bestimmte Events anlegt in seinem Tracking-Tool, damit man zum Beispiel nachvollziehen kann, welche Button wurden geklickt, ne, nachdem derjenige auf die Seite gekommen ist, egal ob das jetzt ein Ratgeber ist, eine Produkt-Landing-Page oder eine Kategorieseite oder so, ne, wie ist das Nutzerverhalten gewesen, hat derjenige zum Beispiel ein PDF gedownloadet, das man da angeboten hat in dem Ratgeber oder sonst was, oder ist er danach auf die Kontaktseite gekommen, hat das Kontaktformular ausgefüllt. Also solche kleineren Conversion-Tracking-Elemente sollte man definitiv dann auch, wäre zum Beispiel ein erster Schritt, den man angehen könnte, um einfach zu sehen, wie ist denn die Performance wirklich? Nicht nur, okay, die Leute klicken, also die Klicks aus der Search Console, der Traffic ist da, okay, schön und gut, aber einen Step weiter, wie du gesagt hast, ne, einen Step weiter noch gehen und zu sagen, okay, jetzt sind die auf der Seite, was machen die jetzt? Klicken die weiter? Klicken die diesen Button, den ich eigentlich haben möchte, dass sie den klicken? Füllen sie das Kontaktformular aus oder was auch immer, ne, was du da für Conversion-Elemente auf der Seite hast? Das wäre ja der nächste Schritt, der jetzt nicht riesig ist, der ein bisschen mehr nochmal Zeit erfordert, um den einzurichten, aber wo du jetzt nicht 1000 verschiedene Dinge nochmal zusätzlich machen musst und völlig überfordert bist, ne?
Und um das wieder auf SEO zurückzuführen, damit können wir natürlich dann besser entscheiden, welche Content-Hubs funktionieren gut, sorgen für Umsatz, welche Landing-Pages funktionieren gut. Kommt der Traffic, der diesen Umsatz verursacht, über unser PPC-Marketing, über unser Social-Media-Marketing, über unser Newsletter oder über den Organic-Traffic, also über unser SEO? Und dafür ist es dann relevant. Oder ein kleines anderes Beispiel, das ich mittlerweile sehr gerne push und als Tipp rausgebe, was wenig Leute machen, ist fancy genannt iteratives SEO. Nicht so fancy genannt, ist es einfach ausprobieren und gucken, was funktioniert. Statt dass du, wenn du deine Themenrecherche gemacht hast, du hast 5 Themen gefunden, 5 Cluster, statt dass du mit einem Cluster einfach anfängst und dazu 20 Inhalte produzierst, auf gut Glück. Es wird wahrscheinlich funktionieren, wenn du 20 Inhalte produzierst, aber du weißt nicht, ob ein anderer Cluster nicht besser funktionieren könnte.
Ja.
Und da kannst du dann diesen datengetriebenen Ansatz wählen und sagen, ich baue alle 5 Cluster auf, mit jeweils aber nur 3 Inhalten und warte dann mal 6 Wochen bis 12 Wochen. Und dann schaue ich in meinen Daten, für welches dieser Themengebiete ranke ich besser, kriege ich mehr Traffic oder mache ich sogar direkt mehr Umsatz? Das heißt, du kannst A gucken, für welchen Bereich sieht Google dich eher als Autorität oder der Wettbewerb ist so niedrig, dass du dort gut reinkommen kannst. Und B, kannst du schauen, welcher dieser Bereiche sorgt für dein Produkt, deine Dienstleistung, dein Angebot für mehr Umsätze. Und wenn du das dann weißt, erhöhst du die Wahrscheinlichkeit, dass die Ressourcen, die du in diesen Themenbereich dann investierst, der am besten funktioniert hat in diesem Test, dass du die Ressourcen nicht verschwendest, sondern sehr gut einsetzt. Weil wenn du von diesen 5 Themen einfach nur 1 angehst und das war am Ende, hättest du es getestet, das schlechteste von allen, hättest du deine Ressourcen definitiv besser investieren können.
Ja, und anders formuliert kann man ja auch dann das Ganze auf schlechte Seiten übertragen, wenn man jetzt weiß, okay, diese Seite performt jetzt aus diesen und jenen Gründen anscheinend gut, ne, ob das der Aufbau ist und so weiter, muss man dann rausfinden. Und diese Sachen, die die Seite gut performen lassen, kannst du ja wiederum auf Seiten übertragen, die sich schlechter verhalten, die schlechter performen und das Ganze dann wiederum im nächsten Schritt nochmal testen, validieren, ob das jetzt wirklich funktioniert hat. Aber so tastest du dich Schritt für Schritt vor, um wirklich Seiten langfristig besser zu machen, ne? Und nicht einfach nur wahllos irgendwie aus SEO-Gesichtspunkten zu optimieren und so weiter und dann, ja, das passt schon, weil ich habe es ja on-page optimiert, ne? Sondern das Ganze, wie du gesagt hast, schön ausformuliert, mit Daten untermauern und datenbasiert dann entscheiden, wie geht's jetzt weiter, ne? Mache ich das auch auf anderen Seiten, auf anderen Ratgebern, auf anderen Produktseiten, Kategorien, was auch immer? Oder lasse ich das lieber erstmal, weil es anscheinend doch nicht so richtig funktioniert, was ich da jetzt geändert habe, ne? Und dafür ist es halt auch so, so wichtig, Daten auszuwerten.
Genau, und da muss man eben auch gar nicht so tief gehen. Ich meine, dieses Beispiel aus der Praxis, das ich jetzt gebracht habe, das machst du mit der Search Console. Fertig, mehr brauchst du erstmal gar nicht. Klar, wenn du dann noch Conversion Tracking oder Umsatz Tracking willst, brauchst du nochmal eine entsprechende Software. Wenn du jetzt ein Online-Shop bist, gibt es ja nochmal spezielle Tools. Aber ansonsten kannst du es natürlich mit Google Analytics, Fathom Analytics und so weiter machen. Aber im ersten Schritt kannst du das alles erstmal mit der Search Console machen. Im allerersten Schritt. Vor allen Dingen, wie gesagt, wenn du noch kein Tracking hast, geh einen Schritt weiter, fang mit der Search Console an. Wenn du die hast, mach noch einen Schritt mehr, mach First-Party-Data-Tracking auf deiner Seite mit Analytics in irgendeiner Form. Wenn du das schon hast, guck, dass du Heatmaps mit einbaust, Scrollmaps. Also ich würde nicht übertreiben, ja. Geh einfach einen Schritt weiter und du gewinnst sehr viel. Weil wenn du dich durch die Daten dann mal 6 Monate gewurschtelt hast und gemerkt hast, was du damit machen kannst, kannst du in 6 Monaten den nächsten Schritt aufbauen und die nächsten Daten dir erheben. Mach auf keinen Fall alles auf einmal, weil es bringt dir überhaupt nichts, die Daten zu haben, wenn du sie nicht nutzt. Und das ist ja auch der große Punkt, warum wir 2 von Google Analytics weggegangen sind mit unseren eigenen Seiten, weil du 90% der Daten dort gar nicht nutzt. Und dadurch, dass so viel Daten da sind, hat man gar keinen Bock mehr reinzugucken, weil alles so unübersichtlich ist.
Ist ja überfordert.
Lieber ein Tool, das dir das anzeigt, was du brauchst, auf welchen Seiten sind die Leute, wo kommen die her, welches Gerät, welcher Browser, welche Referenz, also welcher Referrer, wo kommen sie her und fertig. Viel mehr braucht man ja erstmal gar nicht. Genau, das ist unser zweiter Tipp. Oder unsere zweite, eher fortgeschrittene Strategie im SEO, datengetrieben zu arbeiten, nicht pur datengetrieben, kombiniert es immer mit Erfahrung, mit Gefühl, mit Ausprobieren, aber wir haben hier ein Spiel der Wahrscheinlichkeiten im SEO und du kannst die Wahrscheinlichkeit erhöhen, dass du erfolgreich bist, wenn du einige Daten mit einbeziehst in deine Strategie. Kommen wir zu unserem letzten Punkt in diesem Teil, im nächsten Teil wird es noch weitere geben.
Ja.
Und das nächste schließt ja auch wieder gut an. Wir haben es schon so ein bisschen vielleicht manchmal angesprochen, nämlich Experimente durchzuführen. Und da können wir auch kreativ sein ohne Ende. Da kann man ja verschiedenste Sachen machen. Eigentlich ist das, was ich gerade genannt habe, bei der Datenanalyse mit verschiedenen Themenclustern, statt einen zu fokussieren, erstmal mehrere ein bisschen, ist ein Experiment. Und dazu wollen wir dich auch ermutigen, mehr auszuprobieren. Nicht nur zu gucken, was schreiben die anderen, oh okay, das mache ich jetzt auch, sondern selber nachzudenken, welche Ideen habe ich, was könnte ich testen. Ich könnte diese Themen gegeneinander testen, ich könnte Title Tags gegeneinander testen, ich könnte schauen, ob das Überarbeiten meiner bestehenden Inhalte mehr bringt, als das Erstellen neuer Inhalte. Es gibt ja ganz, ganz viele verschiedene Sachen, die wir machen können, um unser SEO voranzubringen. Und wenn du Also es gibt viel zu viele Sachen, wenn wir es richtig formulieren, die wir machen können. Und um rauszukriegen, welche für dich am sinnvollsten sind, da sind wir wieder beim Spiel der Wahrscheinlichkeiten. Stell eine Hypothese auf. Ich nehme an, dass statt 5 neue Inhalte diese Woche zu produzieren, es mich mehr voranbringt, 5 Inhalte, die älter sind als ein Jahr, zu überarbeiten.
Ja, definitiv.
So, dann probierst du das aus und in der nächsten Woche produzierst du 5 neue Inhalte. Klar, es ist kein zeitlich genauer Test. Wir wollen hier auch keine wissenschaftliche Studie machen. Wir wollen gucken, was funktioniert bei unserer Seite am besten. Und was bringt unsere Seite am besten voran und unseren Umsatz und unseren Geschäftserfolg. Und das kann, wie gesagt, von solchen Sachen hingehen bis zu kleinen Sachen, wie ich ändere eine Meta-Description. Ja, die hat keinen Einfluss auf Ranking, aber die hat Einfluss auf die Klickrate. Oder bringt es mir mehr, strukturierte Daten einzubauen, als irgendetwas anderes zu machen, was ich mit dieser Zeit anfangen könnte. Und am Ende geht es in erster Linie ja auch gar nicht so sehr darum, welche SEO-Maßnahme bringt dir am meisten, sondern wie kannst du die limitierte Zeit oder deine limitierten Ressourcen, die du hast, am klügsten einsetzen. Dass interne Verlinkung was bringt, das Überarbeiten von Inhalten was bringt, dass neue Inhalte was bringen. Klar, es bringt alles was. Aber was kannst du mit deiner Zeit am effizientesten tun, was dir am meisten bringt? Und das würde ich jetzt als SEO-Experiment bezeichnen. Mir geht es da gar nicht so sehr darum, rauszukriegen, ist Maßnahme A oder Maßnahme B global generell erfolgreicher im SEO, sondern welche Maßnahmen mit meinen limitierten Ressourcen sind am zielführendsten für meine Zielsetzung, für meine Erfolge. Würdest du das auch so definieren oder ist es für dich anders?
Nö, ich würde es genauso definieren. Also ich finde es auch so gut, dass man so kleinere Sachen mal testet, ne? Du hast ja schon coole Beispiele genannt. Oder man macht mal eine Einleitung anders, lässt die vielleicht komplett weg und kommt direkt so ins Thema, steigt direkt hart ins Thema rein und lässt dieses Geplänkel, sag ich mal, von vornherein weg. Kann funktionieren, kann aber auch sein, dass du merkst, okay, die Performance ist ein bisschen schlechter geworden, aber das wäre zum Beispiel auch ein Test, ne? Du kannst es ausprobieren und das Ganze dann versuchen, mal Stück für Stück auf andere Ratgeber oder auf andere Seiten zu erweitern und so dich dann auch ranzutasten, ne? Für dich festzustellen auf deiner Webseite, was funktioniert besser und was funktioniert vielleicht eher schlechter und das, dann hast du einen Grund zu sagen, okay, jetzt versuche ich das auch bei anderen Seiten so. Hättest du das nicht getestet, hättest du vielleicht einfach, entweder hättest du es gar nicht gemacht, oder du hättest es auf alle Seiten übertragen, ohne zu wissen, dass es vielleicht sogar die Performance schlechter macht. Im Nachhinein weißt du dann gar nicht mehr, okay, die Performance leidet irgendwie, ne, du hast so einen Rückgang der Klicks und einen Rückgang des organischen Traffics und so und weißt letztendlich gar nicht genau, woran es liegt. Und das vermeidet man im Endeffekt jetzt nicht nur mit solchen groß angelegten Split- oder AB-Testings, sondern auch mit so kleineren Experimenten, wie du es jetzt so schön beschrieben hast. Das kann dazu führen, dass du das kann dich vor Fehlentscheidungen bewahren, sagen wir es mal so. Und das ist halt auch wichtig. Also man muss jetzt nicht alles experimentieren, man muss jetzt nicht alles testen, aber bestimmte Sachen sollte man definitiv in einem kleinen Experiment mal testen, um eben für sich auch selber herauszufinden, ist das wirklich besser für meine Performance?
Und vor allen Dingen eben, wo investiere ich? Das ist, finde ich, für mich auch ganz wichtig.
Ja, ja, schon.
Gerade für Solopreneure, die sowieso noch 17 andere Hüte aufhaben, wo kann ich meine Zeit am besten investieren und die größten Erfolge rausziehen? Das muss man ausprobieren, das kann dir keiner direkt sagen. Und auch in Teams ist es sinnvoll, definitiv, zu überlegen, wie investieren wir unsere Ressourcen am besten? Brauchen wir noch einen Texter, der uns unterstützt? Oder brauchen wir eher jemanden für Crow? Bevor du da dann jemanden Vollzeit einstellst in dein Team, solltest du das vielleicht mal in einem kleinen Rahmen ausprobieren, was dir die größten Erfolge bringen könnte.
Definitiv.
Haben wir zu den Sachen, die wir jetzt genannt haben, noch etwas? Ich glaube nicht, ne?
Nö, ich glaube, jetzt haben wir es erstmal.
Ist doch auch super, dann kommen wir wieder so auf unsere klassische fast Dreiviertelstunde und haben den ersten Teil unserer Tipps zu fortgeschrittenen SEO-Taktiken durch. In der nächsten Folge gibt's weitere davon. Wenn dir die drei gefallen haben, dann abonniere auf jeden Fall unseren Podcast, hör nächste Woche wieder rein. Dann kommen nochmal 2, 3, 4 weitere davon. Und wenn du nicht weißt, was du jetzt daraus schließen sollst, mach eine Sache davon. Mach nicht alles, fang mit einer an. Fang an, einen Analytics-Schritt weiter zu gehen, als du es bisher machst. Oder fang an, dich ein wenig, guck dir in der Mittagspause beim Mittagessen ein Video zur Conversion-Rate-Optimierung an. Oder überleg dir mal, was könnte ich eigentlich mit meiner Zeit anstellen? Überarbeite ich vielleicht lieber Inhalte oder nicht? Ich probiere das mal aus. Mach einfach eine Sache, lass dich nicht überfordern. Das sind jetzt 3 sehr, 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 sehr große Themengebiete und Taktiken, die wir hier mit reingeworfen haben. Es geht nicht darum, dass du sie alle umsetzt und komplett abgrast von A bis Z. Mach einen Schritt nach dem anderen. Ich zum Beispiel gucke mir in der Mittagspause immer gern YouTube-Videos zu solchen Themen an, wie was kann ich hier noch machen, um meine Conversion-Rate-Optimierung, mein Wissen darüber zu erweitern.
Mache ich auch, ja.
Und das reicht, eine Viertelstunde am Tag. Fertig. Lass dich nicht überfordern. In diesem Sinne halte ich die Klappe. Yannick, du hast wie immer die letzten Worte.
Ja, vielen lieben Dank schon wieder fürs Zuhören. Wenn dir das gefallen hat, abonniere den Podcast, empfehle ihn gerne weiter, schreib uns eine Bewertung, kommentiere vielleicht auch auf Spotify. Da kann man ja seit geraumer Zeit kommentieren. Das würde uns helfen, dass wir mehr Leute erreichen, die uns hören und dann auf Basis unseres Podcasts auch ihre Webseite optimieren können und einfach bessere SEO machen. Na, wir können alle dafür sorgen, dass Google wieder ein besserer Ort wird, mit weniger Bullshit-Content.
Mit weniger Reddit.
Genau. Und das ist ja auch unser Ziel des Podcasts, dass wir da einfach das Verständnis schärfen, was wirklich gutes SEO auszeichnet und guten Content. Und freue mich auf die nächsten Folgen. Die nächste Folge definitiv. Da werden wir eine richtig coole Insights wieder parat haben, richtig coole Tipps. In diesem Sinne, bis zur nächsten Folge und tschüss.